Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Impuls des Monats, ein Angebot vom Fachverband Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Brandenburg. Einmal im Monat präsentieren wir euch einen kleinen Fachvortrag rund um Themen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit und veröffentlichen das Ganze dann hier über unseren Podcast-Kanal Käffchen gefällig. Zuletzt war Professor Dr. Thomas Meyer zu Gast. Er lehrt an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Seit einigen Jahren forscht er zu der Frage, wie Angebote der Jugendarbeit inklusiver werden können. Den dafür entwickelten Index für die Jugendarbeit zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen stellte er im Mai 2022 bei uns vor. Wir wünschen euch viel Spaß beim folgenden Vortrag.
Ja, herzlichen Dank. Ich gucke, dass ich die halbe Stunde jetzt natürlich so mit meinem Vortrag durchkomme, damit wir noch ein paar Fragen im Anschluss auch beantworten können. Der Vortrag heißt Index zur Inklusion für junge Menschen, von jungen Menschen mit Behinderung. Das basiert auf einem Instrument, was ich gemeinsam mit einem Forschungsteam 2014 entwickelt habe. Das stelle ich jetzt vor und ich würde aber auch noch einen Ausblick geben. Das sieht man dann gleich in meiner Gliederung, was aus diesem Index für Inklusion geworden ist und an was wir gerade im Moment forschen. Das denke ich, das macht Sinn. Bevor wir anfangen, würde ich bei der Ausgangslage nochmal klarstellen, das ist mir auch immer ein Anliegen, warum inklusive Kinder- und Jugendarbeit eine Herausforderung, aber auch Chance ist. Also Chance deswegen, weil ich glaube, dass sie die Kinder- und Jugendarbeit im weitesten Sinne, also sowohl die verbandliche als auch die offene Kinder- und Jugendarbeit und ja ein Stück weit auch die Jugendsozialarbeit, dass die durchaus Chancen bietet, diese inklusive Idee gesellschaftlich zu verankern. Im Kern steht dann der Index für Inklusion als Umsetzungshilfe. Und im dritten Teil, am Ende möchte ich auch nochmal einen Blick nach vorne werfen. Wo stehen wir gerade? Meine Forschung hat sich tatsächlich auch wieder ein bisschen verändert, weil der Index für Inklusion tatsächlich, weil da eine Facette noch fehlt, an der arbeiten wir aber im Moment stärker. Gut, dann beginne ich. Ausgangslage, inklusive Kinder- und Jugendarbeit als Herausforderung und Chance. Die Herausforderungen sind relativ simpel zu erklären. Das ist ganz einfach die gesetzliche Vorgabe. Ich habe jetzt hier eine Folie, die ist relativ vollgeschrieben. Ich werde ein paar Dinge kurz erläutern. Die, sagen wir mal, wesentlichen Rechtsgrundlagen, die Inklusion fordern, sind natürlich die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention, habe ich hier abgekürzt mit UN-BRK, und die SGB-8-Reform, vor allem der Zusatz in § 11. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert ganz viel, aber im Kern geht es vor allem auch um so eine sozialräumliche Frage, was zum Beispiel im Artikel 9 gefordert wird, ist, dass alle gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit auch Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen müssen. Damit ist natürlich jede kommerzielle Einrichtung gemeint, also Gastronomie oder Kino oder sonst was, aber auch natürlich nicht kommerzielle Dienstleistungen und Einrichtungen wie die Kinder- und Jugendarbeit oder Vereine im weitesten Sinne. Und Artikel 30 adressiert nochmal ausdrücklich auch auf die Forderung, dass Kinder mit Behinderung an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, natürlich einschließlich im schulischen Bereich, aber eben insbesondere auch im außerschulischen. Auf den Artikel 3 gehe ich nachher noch ein bisschen ausführlicher ein, der kommt auf einer anderen Folie nochmal. Ich würde jetzt lieber gerne nochmal den Blick auf den Paragraph 11 richten. Dort wurde jetzt neu mit dazu formuliert, dass die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Kinder mit für junge Menschen mit Behinderung sichergestellt werden muss. Also Paragraph 11 als Paragraph für die Jugendarbeit. Und die beiden Begriffe Zugänglichkeit und Nutzbarkeit, die sind wichtig. Sie sagen nämlich tatsächlich was Unterschiedliches aus. Das kommt jetzt hier auf der nächsten Folie. Zugänglichkeit ist letztendlich erstmal die Möglichkeit, dass ich diese Angebote erreichen kann, dass ich in die Räume komme, also zum Beispiel räumliche Barrierefreiheit. Aber wichtig ist auch sprachliche Barrierefreiheit. Also werde ich überhaupt als junger Mensch angesprochen? Adressiert mich ein bestimmtes Angebot? Erreicht mich die relevante Öffentlichkeitsarbeit? Bis hin zu, dass ich sozusagen auch in dem Angebot selbst natürlich die verschiedenen Regeln und das alles verstehe. Also sprachliche Barrierefreiheit ist sicher auch ein ganz interessanter und wichtiger Punkt für Kinder mit Fluchthintergrund, aber natürlich auch mit Behinderungen. Sozial, Erreichbarkeit ist noch ein wichtiger Punkt. Und Nutzbarkeit ist eigentlich, die Kinder sind jetzt da oder die Jugendlichen und sie können die Angebote aber auch nutzen. Das hat man deswegen genommen, da wird es später auch nochmal beim Index für Inklusion deutlicher, dass allein die Zugänglichkeit ja nicht ausreicht. Also wenn ein Jugendlicher in ein Jugendhaus gehen kann, weil es barrierefrei ist, aber die Angebote aus irgendwelchen Gründen nicht nutzen kann. Er kann, weil er vielleicht im Rollstuhl sitzt, den Tischfußball nicht nutzen, oder er kann bestimmte Angebote nicht mitmachen, weil sie vielleicht kognitiv zu anspruchsvoll sind für Kinder mit geistiger Behinderung und so weiter und so fort. Dann heißt es auch, man muss letztendlich auch die Angebote, die man vorhält, reflektieren und eventuell anpassen. Man spricht hier von aufgabenbezogener Barrierefreiheit. Und es muss ja nicht nur sein, dass man die Barrieren abbaut, man kann auch Unterstützung oder Assistenz liefern, also dass ein Jugendlicher oder ein Kind an einem Angebot mitmachen kann, benötigt vielleicht manchmal auch Assistenz. Also Barrieren müssen nicht nur sozusagen abgebaut werden, sondern Barrieren können auch kompensiert werden mit einer entsprechenden Assistenz. Und das ist vor allem bei der Nutzbarkeit wichtig. Aber es ist auch ein Potenzial. Ich habe jetzt hier zwei große Zitate, die ich einfach kurz vorlese, die nochmal verdeutlichen, warum Inklusion auch ein Potenzial ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Bereich Kinder- und Jugendarbeit eine ganz große Rolle bei der gesamtgesellschaftlichen Umsetzung von Inklusion spielt, sagen zum Beispiel Dannenbeck und Dorance. Kinder- und Jugendarbeit ist prädestiniert dafür, soziale, kulturelle und personale Begegnungen strukturell anzulegen, zu ermöglichen und zu leben. Die offene, habe ich jetzt hier in Klammer gesetzt, Kinder- und Jugendarbeit kann und muss somit die Vorreiterrolle auf dem Weg zur Herstellung inklusiver Lernwelten und Teilhabe auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Vielfalt spielen. Und ganz aktuell, das fand ich ganz spannend, in der brandaktuell erschienenen Studie des Deutschen Jugendinstituts zu Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, findet man ganz am Anfang im Theorieteil auch diese markante Aussage, dass das Feld Freizeit beste Chancen bietet, Inklusion praktisch umzusetzen. Dies liegt nicht nur daran, dass hier Begegnungen möglich sind, sondern auch daran, dass diese dank der relativen Freiheit von Zwängen und Leistungsdruck, Zitat, unter Bedingungen stattfinden, die positive Erfahrungen eines Miteinanders befördern. Also meine These ist, im Gegensatz zu Schule und Arbeit, wo wir uns nach wie vor mit Inklusion schwer tun, das ist einfach so, bietet der gesamte Bereich der außerschulischen Bildung und der Freizeitpädagogik natürlich riesige Chancen für Begegnungen, für Inklusion, für Zwanglosigkeit, für positive Erfahrungen verschiedener Menschen. Und ja, das denke ich, das sollte man auch immer als Potenzial begreifen und habe auch so das Gefühl, dass es tatsächlich in der Landschaft auch immer mehr als, ja, als bekannt und akzeptiert tatsächlich wahrgenommen wird. Gut, ich stelle jetzt nach dieser kurzen Einführung den Index für Inklusion vor. Da will ich kurz was dazu erzählen. Wir haben im Jahr 2012, 2013 war das ungefähr, uns intensiv auf Ebene der Jugendverbände in Baden-Württemberg über die Thematik Inklusion ausgetauscht. Man muss dazu wissen, in Baden-Württemberg gibt es zwei Kreisjugendringe, nämlich Esslingen und Rems-Murr-Kreis, in der Nähe von Stuttgart, die auch Träger von offener Kinder- und Jugendarbeit sind. Ja, die haben schon länger die Idee gehabt, wir müssen uns dieser Idee öffnen. Wir sind damals in einer Veranstaltung in Kontakt gekommen mit den jeweiligen Geschäftsführern dieser Kreisjugendringe und haben beschlossen, Mensch, da machen wir mal was, da machen wir ein Projekt. Dann haben wir Gelder beantragt bei dem damaligen Sozialministerium, haben auch Geld bekommen und haben gesagt, in einem Praxisforschungsprojekt entwickeln wir jetzt eine Umsetzungshilfe für Inklusion. Und das Projekt war dann auch 2014 abgeschlossen. Und das Tolle war, dass wir das an verschiedenen Modellstandorten, also in Jugendhäusern, aber auch im Rahmen von verbandlichen Aktivitäten, zum Beispiel Ferienfreizeiten oder solche Sachen, erproben konnten. Das heißt, wir haben nicht nur theoretisch gearbeitet, wir haben auch verschiedene Aktivitäten durchgeführt, die haben wir beobachtet, evaluiert. Wir haben mit Fragebögen auch die Jugendhausleitungen befragt. Und all das floss dann in diesen Index für Inklusion für die Jugendarbeit. Die Grundidee, das sieht man jetzt hier auf der Folie, entstand aber tatsächlich auf theoretischer Ebene. Das ist der Index für Inklusion, wie er von englischen Autoren, also in Großbritannien, für die Schule mal entwickelt worden ist. Er wurde dann von Andreas Hinz und Ines Boban ins Deutsche übersetzt. Deswegen habe ich die Quelle hier mal noch mit dazu getan. Und der geht davon aus, das ist ganz wichtig, dass Inklusion sich nicht von selbst herstellt, sondern dass es doch bestimmter Bemühungen bedarf. Auf der einen Seite müssen inklusive Strukturen erstmal etabliert werden. Das heißt, die Organisation, nehmen wir wegen mir ein Jugendhaus, muss sich selbst reflektieren im Hinblick auf, wir hatten es vorher, Zugänglichkeit. Also ist diese Einrichtung erreichbar und wo müssen wir Barrieren abbauen? Auch ein Stück weit dann natürlich auch die Nutzbarkeit, sind die Räume nutzbar? Und was mir ganz wichtig ist, nicht nur an räumliche Barrierefreiheit denken, sondern eben auch an diese aufgabenbezogene Barrierefreiheit. Und Allein das reicht aber nicht. Das ist die Idee dieses Index für Inklusion, sind also drei Dimensionen, die da relevant sind, weil es kann auch sein oder es ist sogar notwendig, dass man eine inklusive Praxis auch installiert, also inklusive Praktiken entwickelt werden. Das kann man vielleicht eher diesen Bereich der Nutzbarkeit zuordnen. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass ganz verschiedene Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen aller Art die Angebote nutzen können? Wo muss ich vielleicht für Assistenz sorgen? Welche Art von Assistenz brauche ich? Welche Kooperationen muss ich da eingehen? Wo muss ich aber vielleicht auch bestimmte Angebote verändern? Wo muss ich letztendlich, wenn man zum Beispiel an sowas wie einen Sportverein denkt, bestimmte Vorstellungen dessen, wie Sport läuft, also wo muss ich vielleicht diese Leistungsorientierung auch ein bisschen negativ reflektieren? Wo muss ich vielleicht ein Training auch verändern oder sowas? Und das ist dann eher gemeint mit den inklusiven Praktiken, also die konkrete Praxis. Und was ganz wichtig ist, ist die Ebene unten, die Ebene A, inklusive Kulturen schaffen. All das funktioniert nur, wenn die Leute das auch wollen, logischerweise. Und das finde ich den eigentlichen Gewinn dieses Index für Inklusion, dass er eben sagt, wir können noch so tolle Gebäude bauen, die barrierefrei sind. Wir können noch so viel Unterstützung sichern. Was aber entscheidend ist, ist letztendlich, dass die Menschen, die in dieser Organisation üblicherweise teilhaben, diese Idee auch mittragen. Also andere Jugendliche, Jugendliche ohne Behinderung beispielsweise. Aber auch die Mitarbeiterschaft und Mitarbeiterinnen. Genauso aber auch, wenn man an Vereine und Verbände denkt, Vorstände und. Also die gesamte Organisation muss diese inklusive Kultur, diese inklusive Haltung auch verinnerlichen. Hier sieht man es nochmal mit den Begriffen Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und was jetzt neu mit dazukommt, deswegen habe ich es eingerahmt, ist diese Idee von Haltung und Bewusstsein. Und der Index für Inklusion, der wie gesagt ursprünglich mal für die Schule entwickelt wurde, besteht aus zig verschiedenen Fragen, also das sind, ich glaube, an die 500 Fragen, die man zum Beispiel als Schule, als Team im Kollegium durchgehen kann, um zu gucken, wo haben wir praktisch Stärken, wo haben wir aber auch Schwächen. Diese Ebenen A, B und C sind jeweils mit bestimmten sogenannten Items, also weiterführenden Fragen, unterlegt, die man dann im Prinzip bearbeiten kann, diskutieren kann, sich selbst versuchen kann zu bewerten. Das Ganze hat eher den Charakter einer Art Selbstreflexion, soll aber natürlich auch dazu dienen, dass man sagt, in der und der Hinsicht müssen wir eigentlich noch was tun, da müssen wir besser werden. Und das haben wir versucht, letztendlich in einem Instrument zu entwickeln, das dann kompatibel für die Fragestellungen der Jugendarbeit sind, der Kinder- und Jugendarbeit sind. Diese Idee findet man im Übrigen, jetzt komme ich auf das, was ich vorher angedeutet habe, auch nochmal in dem Artikel 3. Eigentlich sind dort auch diese drei Begriffe nochmal, nämlich die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft, die Einbeziehung also in die Gesellschaft und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt. Also diese drei Ebenen finden sich eigentlich in identischer Art und Weise wieder im Gesetz. Das heißt, die Inklusion als Zugänglichkeit, die inklusiven Strukturen, die Teilhabe als Praxis, also wirklich dieses Partizipieren können, mitmachen können, wo man eventuell Assistenz braucht. Und ich habe es jetzt hier die Ebene der sozialen Integration genannt oder im Englischen in der UN-Behindertenrechtskonvention Awareness Rising, also diese inklusive Kultur, diese Bewusstseinsbildung für Barrieren und für die menschliche Vielfalt. Und alles drei, auch hier sieht man das mit den Pfeilen, bedient sich gegenseitig. Nur barrierefreier Umbau bringt nichts, wäre so eine Kernaussage. Nur Unterstützung bringt auch nichts, wenn das Ganze nicht barrierefrei ist. Und das alles funktioniert sowieso nicht, wenn letztendlich die Besucherinnenschaft oder die Mitarbeiterinnenschaft letztendlich die Idee nicht mitträgt, nicht dafür brennt ein Stück weit. Also die inklusive Kultur und dieses Reflektieren der eigenen Haltung, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. So, und das finde ich ganz spannend. In der Soziologie diskutiert man das unter den drei Rs: Rechte. Also ich habe das Recht, dass ich den Zugang habe. Rollen, ich bin Teil einer Gruppe, ich bin Teil einer Gemeinschaft, und Ressourcen, ich kann wirklich mitbestimmen und ich erwerbe damit natürlich auch ein Stück weit Einflussmöglichkeiten auf die Angebote, wie es in der Jugendarbeit natürlich auch üblich ist, Partizipation. Als Fazit, ein schönes Zitat von Valentin Eichele: Es geht nicht darum, innerhalb bestehender Strukturen Raum zu schaffen, auch für Behinderte, sondern gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten und zu verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen, gerade auch von Menschen mit Behinderung, von vornherein besser gerecht werden. Also seine eigene Organisation, seine eigene Einrichtung kritisch reflektieren. Schaffen wir nur Raum, so, sagen wir mal so als Alibi, dass Menschen mit Behinderung mitmachen können? Oder machen wir uns wirklich Gedanken, unsere eigene Praxis und unser Programm oder was auch immer wirklich so zu gestalten, dass Vielfalt möglich ist? Und hier nochmal die drei Ebenen. Es ist im Prinzip nochmal eine Wiederholung. Inklusion erfordert eine Veränderung von Strukturen, also Barrierenabbau, eine veränderte Praxis, Teilhabe ermöglichen, Assistenz sichern und vor allem eine Veränderung von Kulturen, Bewusstseinsbildung und ja, auch diese Ebene der sozialen Integration. Gruppenprozesse so moderieren, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, dass ein Wir-Gefühl entsteht und ja, dass ein Stück weit Inklusion auch einen Wert bekommt. Ich habe das immer mal versucht, grafisch aufzubereiten. Das würde ich Ihnen hier auch noch mal ganz kurz zeigen. Es gibt ja immer so den Satz, Integration war mal und Inklusion ist neu. So ganz falsch ist es nicht. Das Integrationsparadigma ging davon aus, dass zum Beispiel hier Menschen mit Behinderung, sieht man diesen dunkelblauen Kreis, sozusagen in einer beschützten Sonderwelt sind, in einer Einrichtung der Behindertenhilfe, in einem speziellen Freizeitsetting, was zum Beispiel nur für Menschen mit Behinderung auch gedacht ist. Und die Idee der Inklusion ist, das lösen wir auf. Die sollen überall mitmachen können. Erinnern Sie sich, was ich am Anfang gesagt habe? Gemeindenahe Einrichtungen sollen auch Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen. Das ist völlig klar, das wird kommen und, das, und die Entwicklung, die durchleben wir auch im Moment. So. Und was ich da aber gefährlich finde, das ist eben nur diese eine Ebene des Index für Inklusion, nämlich diese inklusiven Strukturen, also die Zugänglichkeit. Aber man sieht es hier auch schon, dieser rote Punkt, der ist jetzt hier zwar mit dabei und alles ist schön bunt, aber er braucht vielleicht weiterhin Assistenz. Oder die Angebote können von ihm nicht genutzt werden, weil er eine entsprechende Einschränkung hat. Das heißt, wir brauchen immer diese zweite Ebene, die inklusive Praxis, dass zum Beispiel hier, habe ich es jetzt grafisch so symbolisiert, ein Assistent sich zu ihm gesellt und mit ihm das Angebot macht. Das kann ein Freizeitassistent sein, aber auch wenn man ans Arbeitsleben denkt, ein Arbeitsassistent. Sprich, die benötigte Unterstützung fällt ja nicht weg. Ein Mensch mit Behinderung braucht möglicherweise sein Leben lang Unterstützung. Und die wird sozusagen in das Regelsystem mitgenommen. Und auch das reicht noch nicht. Der Index für Inklusion sagt, es gibt noch eine dritte Ebene. Und es ist diese Ebene der inklusiven Kulturen, der sozialen Lernprozesse. Das heißt, es müssen jetzt noch Interaktionen mit anderen Menschen, die in diesem System teilhaben, stattfinden. Also man sagt in der Behindertenhilfe immer, man muss Brücken bauen, Brücken in die Gemeinde, Brücken zu anderen Besuchern, Besucherinnen. Da muss man vielleicht intelligente Methoden finden. Da eignet sich natürlich vor allem sowas wie Erlebnispädagogik oder so, damit die Menschen oder die jungen Menschen auch ins Gespräch kommen, damit die sich kennenlernen, damit die sich wirklich als Gruppe erleben. Weil sonst, das habe ich haufenweise in meinen Studien erlebt, sonst kommt vielleicht eine Gruppe von Kindern mit Behinderung oder Jugendlichen mit Behinderung ins Jugendhaus, macht so ein bisschen mit, sitzt aber am Tisch wieder unter sich und die anderen Jugendlichen sitzen am anderen Tisch unter sich. Also man muss diese Prozesse definitiv moderieren. Das macht letztendlich ja professionelle Arbeit aus, dass man eben sagt, wie kriege ich diese Mischung hin, welche Möglichkeiten und welche Angebote muss ich schaffen, damit die sich kennenlernen, damit die miteinander interagieren. Im besten Falle entstehen dann Freundschaften. So, und das alles so als Tipp, das hätte ich Ihnen jetzt noch zeigen können, aber das führt, denke ich, zu weit, haben wir veröffentlicht im Internet unter www.inklumat.de. Inklumat ist eine Parodie, um es mal so zu formulieren, auf den Wahl-O-Mat, dass wir eben gesagt haben, es geht ja bei diesem Index für Inklusion um so einen Selbsttest, also wie inklusiv bin ich als Einrichtung, kann man also hier praktisch mit diesem Automaten, mit dem Inklumaten, einen Selbsttest machen. Es sind keine 500 Fragen, das haben wir gekürzt, keine Sorge, es sind aber trotzdem, glaube ich, um die 200, also doch einige. Man kann sich da durchklicken, man kann die Fragen beantworten. Das sind so Fragen mit Fünferskalen, also so trifft voll zu, bis trifft gar nicht zu. Und man kriegt hinterher dann praktisch einen Wert, wo man dann auch sieht, auf welcher dieser drei Ebenen habe ich zum Beispiel noch Nachholbedarf. Also die Fragen sind untergliedert nach inklusive Kultur, inklusive Praxis und inklusive Strukturen. Und wie gesagt, dann hat man zumindest mal eine Leitlinie, wo es sich lohnt, als Einrichtung, als Organisation weiterzumachen. So ein paar Beispiele. Und das ist letztendlich jetzt entlehnt aus diesem Inklumat, habe ich hier jetzt mal aufgeschlüsselt als Aussagen, also weniger als Fragen, wie sie im Fragebogen sind, sondern eher als Themen, als Dimensionen. Bei den inklusiven Strukturen geht es zum Beispiel um die Überprüfung der Zugänglichkeit. Also sind Barrieren identifiziert, wurden die abgebaut? Interessant ist auch die Frage, inwiefern die Jugendlichen in den Abbau der Barrieren einbezogen sind. Also wir haben in vielen Projekten auch immer wieder gemerkt, dass Jugendliche dafür sensibilisiert worden sind, also Besucherinnen, und dann selbstständig sich auch auf die Suche gemacht haben, welche Barrieren haben wir eigentlich noch. Fand ich ganz spannend. Also das entspricht ja auch einem Art Bildungsauftrag, das sage ich auch meinen Studierenden immer, dass man da ganz viel dabei lernt bei dem Thema Inklusion. Man lernt den Blick auf Barrieren. Und wenn es gelingt, dass ein junger Mensch erkennt, dass da ein bestimmter Absatz ist, der eine Barriere wäre für einen Mensch, der mit dem Rollstuhl kommen könnte, finde ich, ist viel gewonnen. Dann hat sich da eine Sensibilität eingestellt, die ganz arg wertvoll ist. Dann natürlich die Frage, wen erreichen unsere Angebote? Was für Zielgruppen haben wir eigentlich? Haben wir die Zielgruppen junge Menschen mit Behinderungen auf dem Schirm oder junge Menschen mit psychischen Erkrankungen oder junge Menschen mit Fluchthintergrund, was weiß ich was? Und natürlich auch die Frage, gibt es überhaupt sowas wie ein Inklusionsteam? Und haben wir den Selbstcheck denn schon mal durchlaufen? Bei der inklusiven Praxis geht es vor allem um die Frage, gibt es potenziell die Möglichkeit, Assistenz zu erschließen? Gibt es Kooperationen zum Beispiel mit Einrichtungen der Behindertenhilfe? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, um sich dem Thema Inklusion zu nutzen? Also vor allem personell. In vielen Projekten haben wir auch sowas ehrenamtlich aufgebaut. Das war auch ganz spannend. Also man braucht nicht für alles immer Geld. Was nicht heißt, also bin ich ganz klar ein Kritiker davon, dass Inklusion kostenlos ist. Also Inklusion ist immer etwas, was auch Geld kostet, aber es gibt das eine oder andere, was man informell regeln kann. In einem Jugendhaus, das wir begleitet haben, wurde so ein Assistenzpool aufgebaut. Also Jugendliche, die regelmäßig da sind, die sich bereit erklärt haben, an dem Projekt mitzumachen, die waren dann auch zu dem Zeitpunkt, als ein Kind mit Behinderung, also gab es im konkreten Fall auch ein Mädchen, das im Rollstuhl saß, und die waren dann immer da und haben Rollen übernommen. Die haben die dann durchs Jugendhaus geschoben oder ihr was zu trinken geholt, sie versucht, in die Gruppe zu integrieren. Das hat ganz toll funktioniert. Ich war überrascht. Also man merkt immer wieder, gibt man den jungen Menschen Rollen, dann füllen sie die durchaus auch gerne aus. Und das ist etwas, was tatsächlich kostenlos zu erhalten ist. Oder, ich muss hier ein bisschen flunkern, ich glaube, mit dem Cola an der Theke könnte man das schon entlohnen dann. Genau, dann eben die Frage, sind die Methoden an Vielfalt angepasst? Welche Beteiligungsmöglichkeiten? Sind unsere Beteiligungsmöglichkeiten so, dass zum Beispiel auch ein gehörloser Mensch sich da beteiligen könnte oder ein blinder Mensch oder ein Kind mit Down-Syndrom, was auch immer? Also finde ich auch ganz wichtig, die eigenen Formen, wie wir Jugendliche beteiligen, auch zu reflektieren. Und bei den inklusiven Kulturen geht es vor allem natürlich um die Bewusstseinsbildung für Barrieren, die Belange von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Inwiefern ist Inklusion als Wert verankert? Gibt es ein Zwei-Gruppen-Denken? Also damit ist gemeint, Gruppe mit Behinderung und ohne. Oder entsteht ein Wir-Gefühl? Und vor allem auch immer so diesen Fokus auf Gemeinsamkeit und neue Erfahrung. Inklusion ist für viele eine neue Erfahrung, die ist aber sehr, sehr wertvoll. Ich kenne es von mir selbst. Ich habe selber in meinem Leben wenig Kontakt gehabt mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Ich bin selber tatsächlich in der Jugendarbeit groß geworden. Und das ist mir eigentlich erst später so als Wissenschaftler klar geworden, wie schade das eigentlich ist, dass ich die Erfahrung nicht machen konnte und wie wichtig es ist, diese Berührungsängste abzubauen. Also in vielen Ländern gelingt es sehr viel besser, beispielsweise in skandinavischen Ländern. Und weil wir einfach auf so eine Historie der Separation blicken, weil das einfach in Deutschland so historisch auch so gewachsen ist mit diesen Sonderstrukturen. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu reflektieren, mit Jugendlichen auch zu besprechen. Und das gelingt am besten über neue gemeinsame Erfahrungen. Gemeinsam wirklich im Sinne von einer inklusiven Gruppe. Genau. Einfach so am Schluss noch ein paar Gelingensfaktoren, dann komme ich zum Ende. Es eignen sich vor allem Angebote, bei denen alle Teilnehmenden neue Erfahrungen machen. Das war immer wieder spannend. Also wenn es Angebote sind, die im Jugendhaus eh schon immer angeboten werden und es kommt eine neue Gruppe mit dazu, beispielsweise mit Behinderung, dann war es deutlich schwieriger, wie wenn die Jugendhausleitung gesagt hat, wir machen heute mal was ganz anderes, und zwar alle. Weil das ist sozialpsychologisch, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Die neuartige Erfahrung wird verinnerlicht als neue Gruppe, als wir. Also man trennt nicht mehr zwischen denen, die schon die Erfahrung kennen und die neu mit dazukommen, sondern es wird eine neue Erfahrung für alle, und das unterstützt diese inklusiven Prozesse. Da haben wir immer wieder gemerkt, Kunstpädagogik, Zirkuspädagogik, Erlebnispädagogik eignet sich hier hervorragend. Sport bedient, aber auch, also ich würde Sport gar nicht verurteilen, weil man das auch intelligent machen kann. Aber bei Sport ist natürlich dieser Leistungsaspekt oft so stark, dass sagen wir mal, so ein Basketballteam, da spielen halt die Freunde, die immer schon zusammenspielen, finden sich dann in ein Team und vielleicht die neue Gruppe bildet ein zweites Team, dann ist es keine neue Erfahrung sozusagen. Also wenn man das mischt, ist das dann was anderes. Dann ist es sehr wertvolles gemeinsames Ziel. Deswegen Kunst- und Zirkuspädagogik, Erlebnispädagogik, gemeinsam etwas erreichen, gemeinsam eine Aufgabe erfüllen, das stiftet Wir-Gefühl. Gemeinschaftliche Aktivitäten, im Prinzip das nochmal auf den Punkt auch gebracht. Regelmäßigkeit halte ich für relativ wichtig. Also die sollten nicht nur irgendwie einmal in den Sommerferien stattfinden. So können keine Freundschaften entstehen, sondern wenn möglich regelmäßig. Dann das Thema Barrieren und natürlich vor allem Inklusion muss gewollt sein. Zum Schluss die Freiwilligkeit, die Ergebnisoffenheit und die Partizipation. Aber das sind die elementaren Bausteine der offenen Jugendarbeit oder überhaupt der Kinder- und Jugendarbeit. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Jetzt würde ich ganz gerne den Blick noch nach vorne richten, weil ich es ganz interessant finde, was wir da in den letzten Jahren auch erlebt haben. Wir haben jetzt dieses tolle Instrument da entwickelt. Es wird auch wirklich genutzt. Also ich kriege immer wieder auch die Rückmeldungen aus ganz unterschiedlichen Bundesländern. Also das finde ich, das freut mich besonders. Es war, wie gesagt, ein Projekt in Baden-Württemberg, aber hat sich tatsächlich auch in der Breite, ist bekannter geworden. Also ich tue da eigentlich jetzt in Corona-Zeiten nicht so stark, aber davor eigentlich ziemlich kräftig durch die Bundesrepublik und stellt das Instrument vor und da entstehen jetzt auch viele interessante Synergien. Beispielsweise ein Träger aus der stationären Jugendhilfe will jetzt diesen Index für Inklusion für die stationäre Jugendhilfe machen. Das fand ich ganz spannend. Also es inspiriert verschiedene Sportvereine, mit denen stehe ich immer wieder in Kontakt, die so eine inklusive Ballschule machen wollen mit diesem Index. Also es zieht so seine Kreise. Was wir aber gemerkt haben ist, was ist, wenn die Jugendlichen mit Behinderung gar nicht da sind? Also ich kann ja praktisch noch so ein tolles, inklusives Jugendhaus gründen, aber die Nachfrage fehlt. Und das haben wir immer wieder in verschiedenen Untersuchungen rausgefunden. Ich gehe jetzt hier auf die anderen Sachen nicht so ein, weil sie nicht so wichtig sind, sondern nur auf das, was rot eingerahmt ist. Wir haben immer wieder rausgefunden, oft gibt es gar keine Nachfrage. Wir haben also in unserer Forschung sozusagen, sind wir davon ausgegangen, dass Inklusion schon passiert, aber sie passiert tatsächlich gar nicht. Es war in Baden-Württemberg in der Befragung etwa 27% der Jugendhäuser, die da geantwortet haben, von insgesamt 500 auf die Befragung, haben gesagt, bei uns gibt es überhaupt keine Kinder mit Behinderungen und wir haben auch keine. In anderen Studien ist es ähnlich, da geht es dann teilweise bis 30-35%. Man kann also sagen, so rund ein Drittel haben überhaupt keine Berührungspunkte zu Behinderungen. Und die Berührungspunkte haben, sagen meistens Lernbehinderung. Aber blinde Kinder, gehörlose Kinder, Kinder mit geistiger Behinderung sind oder auch mit körperlicher Schwerstmehrfachbehinderung sind eher selten. Oder wie gesagt, es gibt den Berührungspunkt überhaupt nicht. Und da haben wir natürlich in verschiedener Art und Weise versucht zu überlegen, an was liegt das eigentlich? Und da gibt es zwei Zugänge. Ach so, genau, hier sieht man mal noch einen Auszug aus unserer Studie. Also hier sieht man 80% derjenigen Einrichtungen, die keine Kinder mit Behinderung oder Jugendliche mit Behinderung hatten, haben angekreuzt, es gibt gar keine Nachfrage. Weitere 20% sagen, die werden über unsere Werbestrategien gar nicht erreicht. Andere Sachen wie Barrierefreiheit oder fehlendes Wissen spielen gar keine Rolle. Also der Hauptgrund, warum keine Kinder und Jugendlichen an den Angeboten teilhaben oder teilnehmen, ist, die gibt es gar nicht. Zumindest schlagen sie bei uns gar nicht auf. Genau. Ein Grund, den habe ich jetzt erst neulich recherchiert, in der Studie vom Deutschen Jugendinstitut vom Mai 2022, ist tatsächlich die nach wie vor bestehende Dominanz der Behindertenhilfe. Die zeigt nämlich bei insgesamt, ich glaube, es waren 1500 Jugendliche mit Behinderungen, die befragt haben, dass die Vereinsmitgliedschaft nach wie vor gering ist. Insbesondere bei Jugendlichen, die auf klassischen Förderschulen sind. Warum? Die haben gar keine Zeit. Etwa 20% dieser befragten Jugendlichen mit Behinderung geben zwar an, dass sie einen Jugendtreff besuchen, aber jetzt kommt der Knüller. Schaut man sich das dann genauer an, dann ist es in etwa der Hälfte der Fälle ein exklusives Angebot, also Jugendtreff einer Einrichtung der Behindertenhilfe, also nicht der offenen Kinder- und Jugendarbeit und nicht der verbandlichen Jugendarbeit. Also ist ja klar, die wurden in dem Fragebogen gefragt, gibt es ein Jugendtreff, dann kreuzen die an, ja, und dann freut man sich schon, 20%, super. Aber davon sind 10% exklusiv. Also sind im Prinzip dann Jugendtreffs für ausschließlich Jugendliche mit Behinderung. Insbesondere ganz stark ausgeprägt bei Jugendlichen mit körperlich, motorisch, geistigen Mehrfachbehinderungen. Also ich mag den Begriff nicht, aber die sogenannten schweren Fälle, die nutzen eigentlich fast ausschließlich diese exklusiven Angebote. Und wenn man die fragt, warum sie keine Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nutzen, dann kommt kein Interesse, keine Zeit und kenne ich nicht. Das kenne ich nicht, finde ich relativ wichtig, weil das tatsächlich auch in unserer Forschung immer wieder aufgefallen ist. Wir haben viel auch Eltern befragt und die Eltern, die haben uns oft rückgemeldet, uns war gar nicht klar, dass unser Kind ins Jugendhaus kann oder uns war gar nicht klar, dass unser Kind auf die Ferienfreizeit mit kann. Also das war durchaus spannend. Genau, das heißt, eigentlich führt kein Weg dran vorbei, eine Kooperation mit Behindertenhilfe im Sozialraum einzugehen. Das ist einer der Sachen, die wir jetzt neu im Prinzip durchdenken. Auch wenn es umstritten ist, weil ja das Behindertenhilfesystem so ein bisschen exklusiv ist, glaube ich, muss man es mit ins Boot holen, um diese Brücken in die Regelsysteme zu bauen. Und zum Schluss das Gleiche haben wir, oder die gleichen Ursachen haben wir gefunden, bei den Familien, also nicht nur die Behindertenhilfe ist hochselektiv. Was auch noch wichtig ist, sind die Familien von Kindern mit Behinderung oder deren Kinder Behinderung haben. Da gibt es eine berühmte Studie von Iris Beck, die eben ganz klar zeigt, das ist ein ganz anderes Leben. Diese Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen führen ein komplett anderes Leben. Die sind oft auf Förderschulen, die in einem ganz anderen Dorf sind. Man muss sich das vorstellen, die haben wahnsinnig lange Schulwege. Die sind oft erst nachmittags um 5 zu Hause, weil die dann vielleicht 20 Kilometer, 30 Kilometer zur nächsten Förderschule fahren müssen. Weil im Gegensatz zu den Regelschulen sind die Förderschulen eben verteilt. Dann haben die oft natürlich noch vielleicht Physiotherapie, spezielle Betreuungs- oder medizinische Termine und so weiter. Also diese zeitliche Einschränkung ist ein Problem. Viel wichtiger ist aber der fehlende Peer-Kontakt. Da wurde uns immer wieder rückgemeldet, die haben keine Freunde in der Nachbarschaft. Die haben keine Freunde hier im Dorf, weil die besuchen eine Förderschule, die haben ihre Freunde vielleicht 5 Dörfer weiter, weil der oder diejenige auch in die Förderschule geht. Und die können diese Freundschaften auch gar nicht wirklich pflegen. Die sehen sich wirklich nur in der Schule. Die haben also überhaupt keine Einbindung in nachbarschaftliche Bezüge. Und das ist ja der entscheidende Zugang letztendlich zur Kinder- und Jugendarbeit, sind die Freunde. Dann natürlich die Ängste, also diese Einschränkungen von Eltern durch den Mehraufwand und diese Ängste. Wird mein Kind gemobbt? Kann es wirklich in ein Jugendhaus gehen? Ist es das sicher? Da hängen so harte Jungs rum, ich weiß nicht. Also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Bedenken, die diese Eltern haben. Und natürlich, was ich gerade schon dargestellt habe, diese Konkurrenz durch ein hochspezialisiertes Unterstützungssystem der Behindertenhilfe, zu dem die Eltern Vertrauen haben. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Die machen schon seit Jahren die Ferienfreizeit. Also dieses Sammelsurium an hochspezialisierten System der Behindertenhilfe und den Erfahrungen, die den Eltern gemacht haben, und diesen Ängsten, führt eben dazu, dass die Teilnahme durchaus geringer ist, als wir es uns wünschen. Das hat uns, kommt die letzte Folie, dazu gebracht, dass wir gesagt haben, zusätzlich zu dieser innerorganisationalen Umsetzung, also dieser Index für Inklusion, der sich ja in die Organisation richtet, brauchen wir eigentlich noch einen erweiterten Blick in den Sozialraum. Das habe ich versucht, in der Grafik nochmal abzubilden. Hier wäre der Index für Inklusion, wo es um die Reflexion der eigenen Arbeit geht, die intraorganisationale Ebene. Aber die reicht eben nicht. Wir brauchen auch noch diese sozialräumliche Ebene. Und da, das diskutieren wir gerade verstärkt in Baden-Württemberg, ist das Thema Elternarbeit ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit. Man muss an die Familien auch rantreten, sich mit Elterninitiativen vielleicht auch vernetzen. Ja, und die Eltern müssen erstmal Vertrauen auch aufbauen. Es ist also auch nicht schlimm, wenn die Eltern ins Jugendhaus kommen, auch wenn es unüblich in der offenen Jugendarbeit ist. Beim Thema Behinderung ist es möglicherweise notwendig. Und natürlich genauso auch der Aufbau und die Nutzung von Kooperationen mit Expertinnen, die das letztendlich ja gelernt haben, nämlich Menschen aus dem Bereich Sonderpädagogik und Behindertenhilfe, die für Inklusion durchaus offen sind. Also das wäre jetzt praktisch noch so eine neue Sichtweise, die wir stärker aufgebaut haben. Das steht und fällt einfach auch mit der Nachfrage. So, jetzt bin ich fertig. Dankeschön.
Das war der Impuls des Monats im Mai 2022. Gern kannst du auch live an den Vorträgen teilnehmen und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag mit den Referentinnen und Referenten in den Austausch kommen. Am 27. Juni zum Beispiel ist Susanne Reisig, Koordinatorin des Kreisjugendring Oberhavel, zu Gast. Unter dem Titel »Politische Interessenvertretung in der Kommunalpolitik« zeigt sie auf, dass Jugendarbeit nicht ausschließlich junge Menschen adressiert, um ihre Ziele zu erreichen. Alle Infos findest du dazu auf unserer Internetseite unter www.fjb.de/online.de.